hat sich auf den Alexander der Grosse bezogen, der bis nach Ägypten runter ist, Alexandria gegründet hat, der Tun, 331 vor Christus. Aber Jerusalem hat er nichts gemacht. Er hat alle Städte erobert, Tyrus, Sidon, Gaza und so weiter. Aber Jerusalem hat er verschont, haben wir gehört. Warum? Weil Gott seine Stadt bewahrt hat. Weil er einen Schutz gemacht hat, drumherum. Das war das Wichtige. Satan kämpft gegen das Volk der Juden. Er kämpft gegen das Volk der Christen. Er kämpft gegen Gott. Und darum haben wir auch unsere Kämpfe manchmal in unserem Glaubensleben. Aber eigentlich müssen wir nicht verzweifeln. Satan will in seine Sünde führen und wenn es ihm gelungen ist, dann zeigt er uns, was wir für schlechte Christen sind, oder? Dann nimmt er so richtig den Mut. Dann will er dich fertig machen. Er sagt, du bist ja nichts wert. Hast du gesehen? Sättigen Blödsinn solltest du doch jetzt nicht machen, oder? Und du willst ein Christ sein. Das sind Anklagen, die kommen können. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Aber fasset Mut, steht auf und geht weiter mit Gott. Er will dich weiterführen, auf jeden Fall. Satan kämpft. Der Kampf war schon immer sehr brutal. Knechtschaft in Ägypten, alle Bubli, die geboren werden, töten. Zum Glück haben die Hebammen nicht so mitgemacht. Nachher kaum in der Wüste, Verführung zum Gottesdienst. Sie kommen die 10 Gebote über, was machen sie? Ein goldiges Kalb. Das sind die Götter Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Geht's noch? Unglauben, ungehorsam, wo sie hätten sollen, ein verheissenes Land einnehmen. Das Land ist uns verheissen, geht ja gar nicht. Die sind viel zu stark, die Riesen da drin, können wir nicht. 40 Jahre müssen in der Wüste umlaufen. Und nachher die 4 Weltreiche, die im Daniel erwähnt werden. Babylonien, wo Jerusalem erobert hat, Tempel Schatz geraubt, Tempel abbrennt, alles kaputt, Volk in Gefangenschaft geführt. 70 Jahre. Dann Perser, Königin Esther mit dem Haman, wollen die Juden vernichten. Nachher Griechen, hören wir heute, der Antiochus der IV. Epiphanes, der sie auch wollte, umerziehen eigentlich. Dann die Römer, Jahr 70 nach Christus, das Tempel zerstört, Jerusalem zerstört und im Jahr 135 nach Christus der letzte Aufstand von Bar Kochba niedergeschlagen und die Juden waren eigentlich fast vernichtet. Komisch, wie Gott sein Volk trotz allem bewahrt hat. Und eines der grössten Wunder ist eigentlich, dass es das Volk noch gibt. Auch nach Nazi-Deutschland mit dem Hitler oder jetzt heute wieder die Perser, der Iran, Haman der Zweite, Khamenei. He? Und es wird nicht aufhören. Satan will nicht, dass Jesus wiederkommt. Er hat damals nicht wollen, dass er in Jerusalem einziehen kann. Und er will jetzt nicht, dass Jesus wiederkommt. Aber was zählt? Gott ist grösser. Und mit all den Gedanken, die ich hatte zu den Makkabäerkriegen, hat die Bimmenhaar in dem Text, den wir jetzt gerade lesen, die 3 wunderbaren Versanfänge nicht gemerkt. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, also jetzt spinnst du. Weil es ist eigentlich die Bibel. Jetzt musst du nicht an die Makkabäerkriegen und an Iranerkrieg denken. Hey! Und der Herr wird über ihnen erscheinen. Ja, wird. Ist noch die Zukunft. He? Aber Gott erscheint uns manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr auch ab und zu eine Erscheinung habt. Ich hoffe, es sei dann noch nicht eine Alterserscheinung. Das kann es auch geben. Aber eine Erscheinung, ich meine das so, wenn ihr die Bibel leset, Andacht macht, persönliche Andacht, kann es ab und zu geben, dass ein Vers euch plötzlich einfach bricht. Und dann wisst ihr, wow, das ist schön, jetzt redet Gott zu mir. Mir ist es letzthin so gegangen, und zwar habe ich ganz einen schönen Vers gelesen, wo ich denke, den können wir alle auswendig. Oder? Psalm 119, Vers 165. Wer kann ihn aufsagen? Das ist ein bisschen schwierig vielleicht. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Noch einmal. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Und nichts bringt sie zu Fall. Dann habe ich gedacht, stimmt eigentlich. Ja, wir fallen ab und zu, das kommt vor. Aber wir fallen weniger, wenn wir Gottes Gesetz lieben. Und Gottes Gesetz lieben wir dann, wenn wir Gott lieben. Und wenn wir Gott lieben, haben wir Frieden. Aber nicht ein bisschen, sondern grossen. Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Der erscheint dies manchmal der Herr über uns. Und dann kommt, nächster Vers, der Herr der Heerscharen wird sie beschirmen. Der beschirmt auch dich. Der beschirmt auch mich. Und weißt du, es ist nicht irgendein Herr. Es ist der Herr von sämtlichen Armeen. Es ist der allmächtige Gott, der Herr der Heerscharen. Und im nächsten Vers, und der Herr, ihr Gott, wird sie erretten. Bei den Juden dann, wenn sie ihn erkennen, oh, das ist der, den wir durchstochen haben. Wir kommen dann noch dazu im Sacharja. Der Herr wird sie erretten. Wir haben es schon erleben, er muss die Hälfte. Unsere Seele ist errettet, der Körper noch nicht. Darum heisst es ja im Philipperbrief, wir erwarten den Retter, der unser Leib vor Niedrigkeit wird umwandeln in den Leib von der Herrlichkeit. Da müssen wir noch gerettet werden von diesem Leib. Wenn man jung ist, merkt man das nicht, ist der Leib super, oder wenn man zweg ist. Und wenn man älter wird, ist man dann irgendwann mal froh, wenn man errettet wird von diesem Leib. Und zum Herr darf. Ja, es ist ja so. Ja, nehmen wir mal Bibeltext. Siehe, dein König kommt zu dir. Der Satan kämpft dagegen, er will es nicht. Und dort, wo das steht, hier im Sacharja 9, haben wir das letzte Mal gelesen, heisst es, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er will dich retten. Unbedingt. Wir lesen die ersten drei Vers, 13 bis 15. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Und ich will deine Söhne, O Zion, erwecken gegen deine Söhne, O Griechenland, und will dich machen wie das Schwert eines Helden. Es geht schon um Krieg. He? Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie ein Blitz. Und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens. Der Herr der Heerscharen wird sie beschirmen. Und sie werden die Feinde verzehren und mit Schleudersteinen unterwerfen. Und sie werden trinken und werden laut sein vor Siegesfreude wie vom Wein. Und sie werden voll Blut sein wie die Opferschalen, wie die Ecken am Altar. Die Bibel ist halt wahr. Die sagt manchmal auch Sachen, die gar nicht so schön sind. He? Wenn Krieg ist, dann bist du irgendwann mal voll Blut, das spritzt. Krieg ist nie schön. Krieg ist furchtbar. Aber der Text hier, habt ihr das gemerkt? Gott hilft mir. Ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Ich will deine Söhne, O Zion, erwecken gegen deine Söhne, O Griechenland, und will dich machen wie das Schwert deines Helden. Der Herr wird über ihnen erscheinen. Sein Pfeil wird ausfahren wie ein Blitz. Also wenn der sie viel wie ein Blitz kommt, dann nützt er kein Raketenabwehrsystem irgendetwas. Blitze kommen zu schnell. Einherfahren wie ein Blitz, und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens. Und jetzt kommt noch der Vers 15, wo uns zeigt, ja, der Herr hilft, denn er macht's, aber kämpfen müssen die schon selber. Der Herr der Heerscharen wird sie beschirmen, sie werden die Feinde verzehren, mit Schleudersteinen unterwerfen, und sie werden trinken und werden laut sein vor Siegesfreude, wie vom Wein. Und sie werden voll Blut sein, wie die Opferschalen, wie die Ecken am Altar, weil sie eben heim müssen kämpfen. Ja, das müssen sie. Sie müssen kämpfen. Wir müssen auch kämpfen. Glaubensleben ist ein Kampf. Man kann nicht einfach so einen Tag hineinleben, das geht nicht. Wir haben unsere Kämpfe, wenn Satan uns angreift, dann haben wir das. Aber wir haben auch die Verheißung, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Jetzt zuerst ein bisschen zu den Makkabäerkriegen oder was da passiert ist. Alexander der Grosse, der hat ja ein Riesenreich gehabt da. Und dann ist er aber gestorben im Jahr 323 vor Christus. Und hat vier Generäle hinterlassen. Und der eine hat Kassander geheissen, der andere Ptolemaios, der Lysimachos und der Seleukos. Für uns ist eigentlich nur der Seleukos und der Ptolemaios wichtig, die anderen nicht. Und wenn wir das auf dieser Karte so anschauen, Seleukide, Ptolemäer, der eine im Nordosten, der andere im Südwesten, ist Jerusalem halt einfach mit drin. Und wie das so ist, das ist ja heute eigentlich nicht mehr so in der Politik, aber damals hat jeder der Stärkste sein und hat noch ein bisschen mehr Gebiet erobern und dann haben halt Seleukiden manchmal die Ptolemäer angegriffen und umgekehrt und Jerusalem zwischen. Und ist Jerusalem geblieben? Und ist jüdisch geblieben? Gott hat es immer noch bewahrt. Er hat gewusst, mein Sohn wird gleich kommen. Und dann muss Jerusalem stehen. Und der Tempel auch. Und jetzt bewahre ich das. Es ist noch verrückt, wenn wir hier die Zeit nachher ein bisschen anschauen. Jerusalem, wo verschont geblieben ist eigentlich. Und aus dieser Dynastie der Seleukiden kommt jetzt plötzlich der Antiochus der Vierte raus. Er war der zweite oder dritte Sohn gewesen, natürlich vom Antiochus dem Dritten. Und der hatte Probleme mit Rom. Rom war langsam am Aufsteigen gewesen. Und die Griechen so langsam am Niedergehen. Aber der Seleukos hat das nicht wollen, der Antiochus bei den Seleukiden. Der wollte noch mächtiger werden. Und dann hat Rom gesagt, halt du dich still im Osten. Gegen Westen musst du nicht mehr kommen. Das ist ja fast wie heute, oder? Wo der Putin, der NATO und der EU gesagt haben, bleibt ein bisschen bei euch im Westen, gegen mich im Osten müsst ihr nicht kommen. Dann sind sie halt gleich gekommen und dann hat es Krieg gegeben. Und dahin ist es ganz ähnlich gegangen. Und die Römer, damit der wirklich Ruhe gibt, haben sie gesagt, gib es einen von deinen Söhnen. Das ist bei uns wie eine Geisel. Und wenn du Ordnung hast, dann geht es dem gut. Und so war der Antiochus 10 Jahre in Rom, hat viel gelernt, war schlauer, intelligent. Ein Brutaler, hat gelernt, wie Politik so funktioniert in Rom, wie man an die Macht kommt. Dann war er noch 3 Jahre in Athen und hat ein bisschen Weisheit von den Griechen gelernt. Und nachher ist er heimgekommen in sein Land. Natürlich nur ein Ziel. Ich werde der König. Vater war da, der Bruder auch. Der König geworden ist, anstelle von seinem Vater, war auch dort. Dann hat er gedacht, das ist die gute Gelegenheit, hat ihm seine Witwe geheiratet. Und sein Kind adoptiert. Das Kind wäre der rechtmässige König gewesen. Und wie man das so macht, er hat einen Auftragsmörder bedingt, der das Kind tötet. Und damit das gut aussieht, hat er nachher der Nachfolgerkönig tötet, hat auch töten will. Schließlich einer, der Prinz tötet, den musst du umbringen, den kannst du nicht leben, oder? Einer, der so etwas Schlimmes macht. Gut. Er hat nachher Ptolemäer angegriffen. Als König, weil sein Vater hat mal gegen Ptolemäer verloren hatte, musste er Tribut zahlen, hat er gesagt, das geht nicht mehr. Die Armee zusammengestellt, hat abgezogen gegen Ägypten und hat Erfolg gehabt, hat die besiegt. Und dann hat er Memphis erobert, sich als König von Ägypten ausrufen und ist gegen Alexandria gezogen. Und Alexandria hat einen Vorort, Eleusis. Und dort hat er den sein Erlebnis von Eleusis gemacht. Da ist einem Römer entgegengetreten. Der Senator Gaius Popillius Laenas hat gesagt, gang hey, das gehört Rom. Jetzt kommen wir. Wenn du Alexandria angreifen willst, dann kämpfst du gegen Rom. Und der Antiochus hat zwar gemerkt, das ist eine Nummer zu gross, aber er hat gesagt, ich muss mir das noch überlegen. Und dann hat eben der Senator gesagt, sie hat Speer genommen, hat einen Kreis gezogen, das ist so eine berühmte Geschichte, die man sich erzählt, um einen Antiochus herum und hat gesagt, um diesen Kreis raus gehst du nicht, bevor du dich nicht entschieden hast. Und hat er müssen entscheiden, dass er halt wieder heimgeht, weil gegen Rom kämpfen hat keinen Sinn mehr gehabt. Aber er war so wütig und so demütigend, dass er auf dem Heimweg Jerusalem hat angegriffen. Er hat die Stadt erobert. Und jetzt merkt man, dass er wirklich ein Typ ist vom Antichrist. Er hat Beschneidung verbietet, alles was mit jüdischer Religion zu tun hat. Man liest die furchtbarsten Sachen darüber. Wenn ein Bub doch ist beschnitten worden, hat er ihn tot und die Mutter hängen. Man macht das nicht. Also ganz verrückt. Er hat den Tempel entweiht. Hat einen neuen Opferdienst gemacht, Zeus-Altar aufgestellt beim Tempel und Schweine geopfert. Was das für Juden bedeutet, das kann man sich vorstellen. Oder? Sie essen nicht einmal Schweinefleisch. Das ist deren unreines Tier. Äußerst brutal war er, weil er die jüdische Religion auslösen wollte. Er hat auch Priesterschaft, die Gott treu bleiben wollte, einfach niedergemetzelt. Nur noch die, die mit ihm waren. Aber dann hat es doch Juden gegeben, die gesagt haben, das geht nicht. Wir verteidigen unseren Glauben bis aufs Blut. Der das organisiert hat, hat Judas Makkabäus geheissen. Er war auch aus einer Priesterfamilie. Und der hat so eine Art Guerillakrieg angefangen, schon damals, oder? Und jetzt verstehen wir den Vers vielleicht besser. Der Judas Makkabäus mit seinen wenigen Leuten hat gegen Zeleukiden, gegen so ein grosses Heer, keine Chance. Ich habe mir Judas gespannt, sagt Gott, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Ich will deine Söhne, O Zion, erwecken, gegen deine Söhne, O Griechenland, gegen Zeleukide. Ich will dich machen wie das Schwert eines Helden und so weiter. Wenn ich dir helfe, dann gewinnst du. Und das ist eigentlich das Schöne auch in unserem Leben. Gott sagt es uns heute Morgen, wenn du mit mir lebst, wenn ich dir helfe, dann gewinnst du. Vergiss dein Leben, das ist heute in der Andacht irgendwie gekommen, bei uns daheim. Der, der sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und der, der sein Leben für Jesus verliert, der wird es gewinnen. Gib es Jesus, den gewinnst du. Bist auf der Gewinnerseite. Es ist interessant, wie gerade bei diesen Makkabäer-Kriegen, wie wir das dürfen sehen, ja, Gott hilft ihnen. Und schaut einmal, Juda, Ephraim, Söhne Zions, wenn Juda und Ephraim, das wäre eigentlich das Südreich und das Nordreich früher gewesen. Wenn die wieder zusammenkommen und Gott kann sie einen, die Söhne Zions, dann geht es ihnen besser. Und das war ja das grosse Problem gewesen, oder immer noch jetzt bei den Juden, oder? Dass sie die Einheit haben. Das haben sie eigentlich als Volk nicht so. Politisch recht ziemlich trennt, der Krieg einzeln im Moment. Aber das ist eine schwierige Situation. Es ist damals nur mit Gott gegangen und es geht heute nur mit Gott, weil er ist der, der über uns erscheinen kann, der uns Mut macht, der uns Frieden gibt ins Herz, auch in schwierigen Zeiten. Der Herr, der Heerscharen, der uns beschirmen kann. Und der Herr, der Gott, der uns rettet, weil er eben ein Retter ist. Und wir haben es heute gefeiert mit dem Abendmahl. Er kann uns in unseren Nöten am Leben erhalten. Noch eine ist die Frage. Haben wir wirklich schon mal überlegt, warum es Israel als die Juden noch gibt? Für mich ein unerhörtes Wunder. Es gibt kein Volk, das ihr 2000 Jahre lang könnt über die Erde verstreuen und sie haben kein Heimatland mehr und sie bleiben ein Volk. Das gibt es nicht. Das geht nicht einmal mit 100 Jahren. Nachher ist das Volk erledigt, die sind aufgesogen in den anderen Völkern und es ist vorbei. Bei den Juden nicht. Und sie haben dauernd Pogrom erlebt, schwere Zeiten erlebt und es gibt sie gleich noch. Und der Kampf, den die jetzt gerade kämpfen, habt ihr euch das schon mal ein bisschen vorgestellt? Seht ihr Israel, die hinten sitzen, sehen es vielleicht nicht einmal. Es ist so klein. Ne? Und da habe ich gemerkt, Israel ist 75 Mal kleiner als der Iran. Ihr könnt alle anderen arabischen Länder und Türkei und alles andere, was noch drumherum ist, mal vergessen. Nur der Israel und der Iran. Iran ist 75 Mal grösser als Israel. Die haben jetzt Jahrzehnte Zeit gehabt, Raketenabschussrampen zu bauen. Und haben das gemacht. Ganze Tunnelsysteme und weiss eh nicht was alles. Und jetzt, wo der Krieg losgeht, ist schon alles kaputt. Fast alles. Das geht doch nicht. Wenn wir uns das vorstellen, dass wir eine kleine Vorstellung haben. Deutschland ist nur 9-mal grösser als die Schweiz. Also wenn wir jetzt das gleiche Verhältnis haben wollen, dann brauchten wir 8 oder 8,5-mal Deutschland. Oder? Und jetzt stellt euch vor, es gibt einen Krieg zwischen der Schweiz und 8,5-mal Deutschland. Es ist ja klar, dass Deutschland keine Chance hat, oder? Wir würden denen ihre Raketen abholen, bevor sie bei uns über Grenzen kommen und ihre Jagdflugzeuge könnten sie überhaupt nicht mehr starten, weil sämtliche Lande und Startbahnen wären schon längst kaputt. Nein, merken wir, jetzt habe ich extra blöd geredet. Das geht doch nicht. Wieso klingt das dem kleinen Israel? Ich habe Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Darum gewinnt er. Natürlich können wir sagen, das Mal ist die USA dabei. Aber die haben gegen Iran letztes Jahr gekämpft, ohne die USA. Und die haben auch nicht mehr zurückschießen, nicht massiv. Es ist verrückt. Dass das geht, ist ein Wunder. Vielleicht sollten wir mehr das beten, wo der Asaf betet im Psalm 83. Bleibe nicht ruhig, o Gott. Was macht er auch nicht? Er bleibt nicht ruhig. Schweige nicht und sei nicht still, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Das ist der Plan von Satan. An Namen von Israel soll man nicht einmal mehr denken. Der Antiochus Epiphanes ist ganz klar ein Typ vom Antichrist und er hat dort den Tempelgottesdienst einfach abgestellt. Unter Alexander vom Grossen ist Jerusalem verschont geblieben. Dann waren sie in dieser Zange zwischen Seleukiden und Ptolemäer und unter Antiochus Epiphanes ist es fast gelungen, dass er sie völlig unterdrücken konnte. Fast. Wie lange? Geh mal in Daniel 8. Geschichte vom Witter und vom Ziegenbock. Der Witter mit zwei Hörnern repräsentiert Meder und Perser, oder? Das Perserreich. Meder und Perser. Ein Horn für Meder, eins für Perser. Und der grosse Ziegenbock, das Bild für Griechenland. Das müsst ihr ab Vers 8. Das ist verblüffend. Der Ziegenbock aber wurde über die Massen gross. Stimmt, der Alexander der Große heisst ja so. He? Ist über die Massen gross geworden. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, ist der Alexander gestorben, wo sie am grössten waren. Und es wuchsen an seiner Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Das stimmt. Zeleukiden gegen Osten, Ptolemäer gegen Süden, der Lysimachos gegen Norden und der Kassander gegen Westen. Sagenhaft. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor. Klein, oder? Am Anfang quasi für Dingbub zu Rom. He? Ist klein. Das tat außerordentlich gross. Gegen den Süden, gegen Ptolemäer, gegen den Osten, dort hat es Probleme gegeben, und als er nach seinem Feldzug um Jerusalem in Osten gezogen ist, ist er an einer Krankheit gestorben, nicht einmal im Krieg. Und gegen das herrliche Land. Ja, er hat das herrliche Land angegriffen und wollte unterwerfen. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels, hat Priester massakriert, warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich. Gott hätte er nichts machen können. Aber er wollte den Gottesdienst abschaffen. Und die Religion von diesem Gott hätte er abschaffen. Und nahm ihm das beständige Opfer weg und seine heilige Wohnung wurde verwüstet, Tempel verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels. Und das Horn, das kleine Horn Hemaus, warf die Wahrheit zu Boden. Und sein Unternehmen gelang ihm. Der hätte dürfen wüten. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gericht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgeben wird. Und er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Können wir ausrechnen. Es gibt ein Abendopfer und ein Morgenopfer. 2300 Übungen und Morgen, also zwei pro Tag. Damit wir jetzt die Zahl der Tage haben, müssen wir 2300 durch 2 teilen. Es gibt 1150. Und wenn man 1150 durch 360 teilt, das prophetische Jahr hat 360 Tage, dann gibt es 3,2. Und der Antiochus Epiphanes hat vom 167 bis 164 Jerusalem bedrängt. Ein bisschen mehr als 3 Jahre. Stimmt. Geht auf. Nach Roger Liebe geht es auf den Tag auf. Wenn der Antichrist kommt, am Ende der Zeit, wie lange dauert er den Tempel entweihen? Er fährt an in der Mitte der Trübsalszeit und geht bis gegen das Ende der Trübsalszeit. Gute 3 Jahre. Knapp 3,5 Jahre. Stimmt auch. Ist ein Bild auf einen Antichrist. Und Gott wird dem Antichrist auch das Klingen lassen. Er wird die Heiligen überwinden, heisst es in der Offenbarung. Klingt. Gott lässt es zu bis zu einem gewissen Punkt. Das ist das, was uns immer wieder auch ein bisschen erstaunt. Wie viel lässt er zu? Aber die Stelle im Daniel ist ganz verrückt. Und ich komme zum Abschluss mit den letzten 2 Versen. Die sind jetzt viel, viel schöner. Und der Herr, ihr Gott, wird sie erretten an jenem Tag. Auch wenn es bei dieser Schlacht von Harmagedon furchtbar zu und her geht und noch 2/3 vom Volk werden sterben. Aber die, die ihn erkennen, die wird er retten als die Herde seines Volkes. Denn Edelsteine am Diadem sind sie, funkelnd über seinem Land. Vorher haben wir gelesen, dass sie sie mit Steinschleudern werden erniedrigen, mit Steinen kaputt machen finden. Aber jetzt ist es plötzlich Edelstein an der Krone Gottes. Denn wie vortrefflich und wie schön ist es, Korn gibt's das junge Männer und Most der Jungfrauen gedeihen lässt. Ich habe lang früher beim Lesen von Zacharia habe ich gedacht, was ist jetzt das für ein Vers? Es ist ja schon schön, wenn es Korn und Most gibt und junge Männer und Jungfrauen, ja, ist gut. Hier redet die Bibel von Frieden. Es ist nicht mehr Krieg. Es ist wunderschön jetzt. Die jungen Männer müssen nicht mehr Krieg. Die jungen Frauen müssen nicht mehr rennen daheim, weil ihre Geliebte dort im Krieg tot ist und nicht mehr heimkommt. Mütter auch nicht. Es ist Frieden. Aus Land geht Korn und Most. Wir haben ganz einen ähnlichen Vers im Hosea. Der Hosea, der dem Volk hat müssen sagen, dir folgt Gott nicht, darum seid ihr nicht mein Volk. Und dann sagt er, es soll geschehen, wenn an jenem Tag, Ende Trübsalszeit, spricht der Herr, da will ich antworten. Und die Erde wird antworten mit was? Mit Korn, Most und Öl. Kommt das bekannt vor? He? Und diese werden Jezreel antworten. Wieso Jezreel? In Jezreel werden sich die Armeen versammeln, um bei Harmagedon gegen Jerusalem zu kriegen. Das wird eine Kriegsebene sein, wo sich die Armeen versammeln. Und wenn Gott die Regierung übernimmt, dann wird das eine fruchtbare Ebene, wo Korn und Most und Öl wird sprießen. Nicht Krieg, Nahrungsmittel. Segen für die Völker. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigten, er hat eben manchmal sein Volk nicht mehr begnadigt, erbarmen wieder. Und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk, und es wird sagen, du bist mein Gott. Lade euch ganz, ganz fest ein, jedes persönlich, dass das kannst sagen. Du bist mein Gott, der Gott der Bibel. Wenn du es noch nicht sagen kannst, such das Gespräch mit einem von uns hier. Ich sage auch immer, ich will dich nicht überreden, aber ich will sehr gerne drüber reden. Wie das kannst du machen, dass das dein Gott wird? Weil er will dich bewahren, beschirmen, retten. Das will er machen. Er ist ein guter Gott. Er will dir das Leben schenken. Siehe, dein König kommt zu dir. Ja, er will sein Volk retten. Es ist ganz interessant, in dieser Jezreel-Ebene soll es Korn und Most geben, nicht mehr Krieg. Junge Männer und Jungfrauen werden gedeihen, im Frieden miteinander leben. Frieden haben. Das ist wunderschön. Das war früher so, dass Gott das wollte. Hat sie aus der Sklaverei geführt, vor dem Haman gerettet, vor dem Antiochus gerettet. Und der Tempel ist wieder gereinigt worden und Jesus konnte einziehen in Jerusalem. Und er hilft jetzt. Nach der Ausrufung vom Staat Israel 1948, im 6-Tage-Krieg, im Yom Kippur-Krieg, jetzt in diesem Krieg und die Kriege zwischen Und Gott wird seinem Volk auch in Zukunft helfen. Im Krieg im Hesekiel 38. Ich frage mich immer, wenn das losgeht. Es könnte sein, aber behaftet mich nicht darauf, dass der Krieg, der jetzt läuft, wie eine Vorbereitung ist, dass tatsächlich mal der Iran auch ein klein beigeben muss und dann gibt es möglicherweise so einen Scheinfrieden. Dann wird es Ruhe geben. Und dann wird Israel oft mal das Gefühl haben, wir wohnen in Sicherheit. Weil im Hesekiel 38 lese ich, dass der Angriff kommt, wenn sie werden sagen, wir sind in Sicherheit. Das ist jetzt noch nicht. Vielleicht ist das die Vorbereitung jetzt von dem, dass sie das Gefühl haben, wir sind in Sicherheit. Und dann wird Gott am Gog einen eisernen Haken in seine Kinnwaken hängen und nach Israel schreissen. Es sieht aus, als würde Russland gar nicht unbedingt in diesem Krieg mithelfen, aber sie müssen. Und dort werden sie vernichtet, all die Staaten, die denen helfen. Ganz eine verrückte Sache. Also, es könnte noch eine Art Scheinfrieden geben. Vielleicht das Abraham-Abkommen gibt tatsächlich noch so eine Friedensregion dort. Ist möglich. Ich weiss nicht, aber es sieht so aus. Und dann wird es gefährlich. Aber Gott steht seinem Volk bei bis zum Schluss. Und am Schluss kommt das tausendjährige Reich. Wie vortrefflich, wie schön ist es. Korn gibt's, das junge Männer und Most der Jungfrauen gedeihen lässt. Siehe, dein König kommt zu dir. Jesus kommt wieder. Da dürfen wir uns darauf freuen. Amen. Ja. Komm, Herr Jesus. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Pläne. Auch wenn sie diesen Plänen muss Gerichtszeiten haben, weil die Menschen dich ablehnen und gegen dich arbeiten. Und weil sie sich von Satan verführen und gegen dich kämpfen und gegen dein Volk. O Herr, vergib und mögest vielen noch die Augen öffnen in der jetzigen Zeit, wo alles so schlimm läuft, dass einige aufgerüttelt werden und noch das Heil in dir dürfen finden. Du willst immer noch retten. Schenk, dass wir als Gemeinde und als Einzelne dürfen ein Licht sein in dieser Welt und dass wir dürfen entdecken, grossen Frieden gibst du denen, die dein Gesetz lieben und du wirst sie vor dem Fallen bewahren. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.